der seine Bibel mitbringt in den Gottesdienst. Also, ich meine jetzt das reale Buch. Wer hat es dabei? Okay. Ja, wir könnten ja einen Wettbewerb machen. Wer die größte Bibel mitbringt, bekommt einen Gutschein zum Mittagessen. Also das wäre, also Größe zählt, nicht so ein Mini-Ding, wo kein Mensch mehr lesen kann, vor allem im Alter, sondern eine richtige Großdruckbibel, so ein fettes Teil. Ja gut, und deshalb können wir ja auch die Bibel dabei haben, aber es geht natürlich auf dem Smartphone, ich weiß das. Den Text, den ich mir für heute ausgewählt habe, ein zugegeben sehr ungewöhnlicher Text, aber lasst euch mal überraschen. Also es geht um einen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung. Also falls das jemand sucht, das ist das letzte Buch der Bibel, ganz hinten. Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 bis 12. Und das möchte ich mal vorlesen. Und zwar aus der realen Bibel. Ich habe es zwar auf dem Manuskript, aber das ist nun mal was ganz anderes. Offenbarung 12, Vers 7 bis 12. Eigentlich müssen wir das ganze Kapitel lesen, aber ich beschränke mich mal auf diese wenigen Verse. Da heißt es: Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegte nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Also das der Text, um den es gehen soll. Der beginnt schon ganz ungewöhnlich. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Ein Krieg im Himmel, wo gibt es denn sowas? Wir haben ja die Vorstellung vom Himmel als einen ruhigen Ort, einen friedlichen Ort, wo also nichts mehr Kriegerisches passiert. Aber wer jetzt bei der Bibellesegruppe dabei war, mit dem Buch Daniel, das haben wir da gelesen, kann sich vielleicht manche erinnern, da gab es auch so eine ähnliche Szene, nämlich in Daniel 10, in diesem Kapitel, wo es auch um einen Krieg, einen Kampf im Himmel ging, wo ein Bote Gottes, der sollte dem Daniel eine Botschaft überbringen, Daniel 10, Abvers 18, und dann heißt es, dass er 21 Tage lang aufgehalten wurde von einem Engelfürst, der über Persien gesetzt ist, und der brauchte sogar, und um diesen Engelfürsten zu besiegen, brauchte er sogar Unterstützung von dem Engelfürsten Michael, dem höchsten Engelfürsten im Gottes Heer. Und jetzt, komischerweise, oder was heißt nicht komischerweise, in Offenbarung 12, in diesem Text, taucht der gleiche Engelfürst wieder auf. Der gleiche Michael, den wir in Daniel 10 entdeckt haben. Und dieser Engelfürst Michael, der kämpft gegen den Drachen und sein Engelheer, also aber trotzdem Krieg im Himmel. Das ist natürlich ein größeres Thema. Es gibt verschiedene Himmel, also vielleicht, es gibt eine Stelle, 2. Korinther 12, wo Paulus sagt, er sei entrückt worden im Geist bis in den dritten Himmel. Also wenn er vom dritten Himmel spricht, dann muss es mindestens zwei andere geben. Also Das wäre jetzt zu viel, das zu erklären, dass es verschiedene und so weiter. Aber es gibt eine Region eben im himmlischen Bereich, wo auch Krieg und Kampf stattfinden. Nur zu dem, als Erklärung für das jetzt. Ja, wer hat Herr der Ringe schon mal gelesen oder gesehen? Also gelesen habe ich es nicht, aber mehrfach angeschaut, weil das ist mir zu mühsam, das zu lesen. Also ich bin nicht so der Fantasy. Und der Autor hat ja da auch biblische Szenen nachgestellt. Zum Beispiel der letzte Teil, die Rückkehr des Königs, soll ja die Wiederkunft Jesu darstellen. Natürlich mit diesem Riesenheer. Und in Herr der Ringe, da kommen ja auch solche Drachenwesen vor, solche üblen Gesellen, die dann kämpfen gegen die Guten und so weiter. Ja, da gibt es auch solch viele Kampfszenen. Ja, ist jetzt Offenbarung 12 der Fantasy-Welt zuzuordnen oder geht es hier um reale Vorgänge? Also ist es tatsächlich passiert oder passiert es? Wer prophetische Bücher liest, also die Propheten im Alten und Neuen Testament, vor allem die Offenbarung, der merkt sehr schnell, dass hier mit einer umfangreichen und bunten Bildsprache geredet wird. Personen und Handlungen werden in bunten und eindrucksstarken Bildern beschrieben. Und das macht ja auch Sinn, denn wie soll eine Zukunftsprophetie Vorgänge, die erst in 100 Jahren oder wann auch immer vorkommen, wie soll das mit sachlichen Begriffen dargestellt werden? Zum Beispiel das redende Bild oder sowas, das ein Bild sagt da mehr als 1000 Worte. Und deshalb finden wir Bilder, um Dinge auszudrücken, die hinter diesen Bildern stehen. Also, denn die Prophetie muss ja auch verstanden werden im Lauf der Geschichte und in den verschiedenen Kulturen. Eine Aufgabe für uns Leser ist natürlich, diese Bildsprache zu entschlüsseln. Und das ist nicht immer so einfach. Aber hier in diesem Text, da finden wir den Schlüssel im Text selber. Ja, jetzt genug Theorie, worum geht es jetzt eigentlich? Johannes sieht einen Drachen, ein riesiger feuerroter Drache. Vers 3 wird dann nochmal beschrieben. Ein riesiger feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und dieser Drache befehligt ein Heer von Engeln, die ihm folgen und die für ihn kämpfen. Es kommt zum Kampf gegen diesen Engelfürsten Gottes, Michael und seiner himmlischen Armee. Ein Kampf letztlich zwischen Gut und Böse, den Michael gewinnt. Ja, jetzt fragt ihr euch, was hat es jetzt mit mir zu tun oder mit uns heute? Welche Bedeutung hat dieser Krieg im Himmel mit dem, was heute auf der Erde geschieht? Und dazu ist es als erstes mal notwendig, die Identität des Drachen anzuschauen. Als zweites, wie und wann er besiegt wurde. Und als drittes, was das für uns bedeutet. Also mein Thema, Überschrift über die Predigt heißt Sieg über den Drachen. Also als erstes mal, wer ist der Drache? Er wird zweifelsfrei identifiziert und die Beschreibung und seinen Namen zeigen, den Charakter, also sein Wesen und Wirken, was er ist, wer er ist und was er tut. Und da haben wir verschiedene Beschreibungen. Zum einen mal dieser Drache, dieses Bild des Drachen, der feuerrote Drache. Dieses Bild betont seinen kampflüsternen, mörderischen Charakter, wie ein Ausleger geschrieben hat. Sein Ziel ist es, Gottes Volk zu verfolgen und zu vernichten. Im Zusammenhang, also wenn ihr jetzt die 6 Verse vorher lest und die Vers 13 bis 17 nachher, dann ist von einer Frau die Rede und ihrem Sohn oder ihrem männlichen Nachkommen. So heißt es auch so ein Begriff. Die Frau ist ein Bild, also ist nicht die Maria, wie die katholische Kirche oft auslegt, sondern die Frau ist ein Bild für Israel, für das Volk Israel, und der Sohn ist Jesus, der aus Israel kommt. Das heißt, dieser Sohn wird von der Frau geboren, das heißt, Jesus kommt aus Israel, und das wird auch klar gesagt, dass es sich hier um Jesus handelt. Ich lese mal Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Ein Sohn, der alle Völker weiden sollte, das ist eine Anknüpfung an Psalm 2, wo es heißt, dass Jesus, dass er herrschen wird über alle Völker, und ihr Sohn wurde entrückt zu Gott. Da wird die Himmelfahrt von Jesus vorausgesagt oder auf diese Himmelfahrt hingewiesen. Also es handelt sich hier um Jesus. Und dieser Drache verfolgt die Frau und ihren Sohn, also verfolgt das Volk Israel und auch natürlich Jesus, der von Anfang an ist er ja, sollte er ja vernichtet werden. Aber nicht nur Israel und Jesus, sondern dann in Vers 17, da heißt es dann im letzten Vers: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Und jetzt die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis von Jesus. Also sein Kampf richtet sich gegenüber allen, die Gottes Gebote halten und Jesus nachfolgen wollen. Also auch gegen uns, also nicht nur gegen das Volk Israel, sondern auch gegen die Gemeinde, gegen die Christen aller Welt. Das ist das Werk oder das Ziel des Drachen. Dann ein weiterer Begriff oder Beschreibung für den Drachen, die alte Schlange. Die alte Schlange oder anders übersetzt die Schlange der Urzeit. Damit ist die Anknüpfung gemeint zum Sündenfall, 1. Mose 3, die Schlange, die Adam und Eva zur Sünde verführt hat. Und hier wird das Wesen des Drachen als Verführer und als Lügner bezeichnet. Er hat ja Adam und Eva angelogen, getäuscht, um sie zur Sünde zu verführen. Und seither ist es das Ziel der Schlange, die ganze Welt zu verführen. Vers 9 heißt da, er will die ganze Welt verführen, täuschen durch Lüge und so weiter. Also bei der Lüge, da fühlt sich der Teufel, da ist er in seinem Element. Und Jesus sagt ja dann im Neuen Testament, er ist der Vater der Lüge. Also alles, was mit Lüge zusammenhängt, hat auch mit dem Teufel zu tun letztlich. Ja, also diese alte Schlange, und dann kommt auch in Vers 9 zwei Namen. Der erste Name, Teufel, mit dieser Namensnennung wird es konkreter, denn den kennen wir ja aus dem Neuen Testament. Teufel heißt übersetzt Verleumder, Betrüger oder wörtlich Durcheinanderwerfer oder Dazwischenwerfer. Das heißt, es wird hier damit zum Ausdruck gebracht, dass er sich selbst oder andere zwischen zwei andere wirft, um sie zu trennen, ganz grob gesagt. Er versucht, Menschen von Gott zu trennen, von der Gemeinschaft mit Gott abzuhalten. Und er versucht, die Christen oder das Volk Israel oder wie auch immer, die Gott nachfolgen wollen, die voneinander zu trennen. Nach dem alten Prinzip, teile und herrsche. Und das ist das Prinzip des Teufels, uns voneinander zu trennen, damit er ja alles durcheinander wirft und dann, um besser herrschen zu können. Also das ist der eine Name. Der zweite Name, den kennen wir auch, Satan, der kommt im Alten und im Neuen Testament vor. Im Hebräischen heißt es Satan, also so, wie wir es aussprechen, im Griechischen Satanas. Die Bedeutung dieses Namens bedeutet Gegner oder Ankläger. Er ist der Gegner Gottes und aller, die zu ihm gehören. Also Anklagen ist eine seiner Lieblingstätigkeiten. Und deshalb wird er auch in Vers 10 als Verkläger der Brüder und Schwestern bezeichnet. Der Verkläger, das ist so eine ganz charakteristische Bezeichnung für den Drachen, für den Teufel. Ja, das nur zu, damit uns klar wird, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben, ist es wichtig, das auszuhalten, auch wenn uns das vielleicht nicht so, nicht gerade so die beliebteste Lektüre ist, die in der Bibel zu lesen. Was sieht Johannes? Johannes sieht diesen Sieg des Engelfürsten Michaels über den Drachen. Die Aufgabe Michaels geht aber noch weiter. Er wirft den Drachen samt seinem Heer aus dem Himmel raus. Also Er wird hinabgestürzt, so heißt es, vom Himmel auf die Erde. Und dort wirkt er weiter und versucht mit allen Mitteln, die Menschheit zu verführen und zu beherrschen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ja, wann ist das geschehen und wie ist das geschehen? Wann wurde der Drache besiegt? Und da kommen wir jetzt zu meinem zweiten Punkt, wie und wann wurde der Drache, wurde er besiegt? Und da ist zunächst mal das Überraschende, dass Satan und seine Engel Zugang zum Himmel hatten. Also welcher Himmel, das ist natürlich wie die andere Frage, aber Gott hat auf jeden Fall ihn zugelassen, es hat jemand in der Auslegung sehr schön ausgedrückt, als Oppositionsführer im Himmelsparlament. Also wir finden eine Szene im Buch Hiob, wo das so beschrieben wird, Hiob 1, Vers 6 und 7, da heißt es, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen, der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen und so weiter. Also er ist dort in dieser Beratung, in diesem Himmelsparlament da und sein Ziel wird aber ganz deutlich, sehen wir dann im Buch Hiob, er klagt Hiob an, also der Verkläger, und versucht Gott zu beweisen, dass Menschen nur deshalb ihm vertrauen, weil sie einen Vorteil davon haben. Das ist seine Beweisführung. Und Gott lässt sich auf diesen Deal, auf diese Wette ein und beweist ihm durch Hiob das Gegenteil, dass Hiob ihm trotzdem vertraut, auch wenn er alles verliert. Aber Gott setzt dem Satan Grenzen. Dem Umfang nach, er darf nicht alles machen, und der Zeit seiner Wirksamkeit nach. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung 12 mit dieser Zeit. Nämlich der Zutritt zum Himmel war zeitlich begrenzt bis zu dem Ereignis, an dem seine Niederlage herbeigeführt hat. Welches Ereignis bedeutet die Niederlage des Drachen, des Teufels? Da sind wir jetzt mitten in der Passionszeit, wir gehen jetzt auf Ostern zu. Das ist genau dieses Ereignis. Wann wurde Satan besiegt? Als Jesus am Kreuz stellvertretend für uns starb und unsere Sünde auf sich nahm. Also der Zeitpunkt der Kreuzigung war zugleich der Zeitpunkt seines Rauswurfes aus dem Himmel. Da sehen wir, was Ostern bedeutet, was die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu bedeutet. Der Satan wurde aus dem Himmel geworfen. Er hatte kein Bleiberecht mehr. Denn im Himmel ist kein Platz für Jesus und Satan. Er musste weichen. Er ist der Besiegte für alle Zeiten. Und deshalb ist der Sieg Jesu am Kreuz das wichtigste Ereignis der Welt- und Heilsgeschichte. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Satan und alle Feindesmächte für immer besiegt. Halleluja, was gibt Schöneres? Kolosser 2, Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, also in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, in den Evangelien, hat Jesus noch während seiner Lebenszeit, irdischen Lebenszeit, diesen Sturz des Drachen vorausgesehen. Es gibt so zwei Stellen. Einmal Lukas 10, Vers 18, als die Jünger ganz begeistert erlebt haben, dass Dämonen weichen mussten aufgrund ihrer Vollmacht. Und das sagt Jesus, Lukas 10, Vers 18, er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und da weist er auf dieses Ereignis hin. Und in Johannes 12 wird es noch deutlicher, Johannes 12, 31 bis 32. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Hier wird es ganz deutlich. Wenn ich erhöht sein werde, damit meint Jesus seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und weil eben im Himmel kein Platz ist für Jesus und den Drachen, wurde er ausgestoßen, hinausgeworfen. Und nun treibt er sein Unwesen auf der Erde. Er ist aber ein Besiegter. Er ist ein Besiegter. Er hat noch Macht, aber er ist besiegt. Und er weiß, Vers 12, er hat wenig Zeit. Wie viel Zeit hat er?
Bis Jesus wieder kommt.
Richtig, Wolfgang. 100 Punkte. Nämlich von dem Zeitpunkt der Kreuzigung, also als er aus dem Himmel geworfen wurde, bis zur Wiederkunft Jesu. Denn da wird es endgültig, da hat er endgültig ausgespielt, da wird es dann... Da ist seine Zeit völlig abgelaufen. Und je näher es zu diesem Showdown der Weltgeschichte kommt, desto heftiger werden die Kämpfe. Und desto mehr versucht er verzweifelt noch seine Ziele durchzusetzen. Die schlimmsten Kämpfe in einem Krieg sind immer kurz vor Kriegsende. Und so ist es auch da. Aber es sind letztlich nur Rückzugsgefechte. Der Sieg ist trotzdem sicher. Der Sieg steht schon fest, schon vor, bevor der Kampf ist. Wenn ihr Zweifel habt, wie es alles ausgeht, lest einfach Offenbarung 19 bis 22. Das ist das beste Heilmittel, um zu wissen, wie geht denn alles aus. Und das kann ich euch empfehlen. Lest das Ding einfach, ohne alles zu verstehen, zu wollen und so, aber es zeigt, die Offenbarung zeigt, am Ende siegt Jesus. Und das ist das Wichtigste. Dieser Sieg über Satan hat gravierende Folgen für uns Menschen, denn nun besteht die Möglichkeit, aus seiner Knechtschaft freizukommen. Weil Jesus den Sieg errungen hat, können wir Sieger sein, wenn wir zu ihm gehören. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Als Menschen haben wir keine Chance gegen die Mächte der Finsternis. Überhaupt keine Chance. Jesus ist der Einzige, der gesiegt hat und sein Sieg ist unser Sieg. Aber wir haben weder das Mandat noch die Macht, das Böse in dieser Welt abzuschaffen oder gegen das Böse zu kämpfen. Wir werden krachend scheitern. Nur Jesus ist der Einzige, der gesiegt hat über diese Mächte. Und in diesem Sinn ist auch Vers 11 zu verstehen, auf den ich jetzt noch ein bisschen eingehen möchte. Vers 11, da kommt zum Ausdruck, wie die Gläubigen der damaligen Zeit und überhaupt Sieg haben, im Sieg leben können. Offenbarung 12, 11, und sie haben den Teufel, überwunden oder besiegt. Und wie jetzt? Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Es werden hier drei Punkte genannt, die aber nicht nur für Märtyrer gelten. Natürlich, die Christen im ersten Jahrhundert, die haben das ganz anders gelesen. Da war das Martyrium gegenwärtig. Aber es gilt für alle durch Christus Erlösten und zeigt uns, wie der Sieg Jesu Wirklichkeit wird in unserem Leben. Also was bedeutet das für uns? Drittens, weil Jesus gesiegt hat, können wir Sieger sein. Haben wir schon festgestellt. Wir kämpfen nicht gegen den Teufel, sondern bleiben auf der Seite des Siegers. Das ist das sicherste Standort. Wir bleiben auf der Seite des Siegers. Wir geben uns mit dem Teufel gar nicht ab. Wir kämpfen nicht gegen ihn, sondern wir bergen uns in der Gegenwart, in Jesus, in dem Sieger. Und da wird hier gesagt, als erstes, sie haben überwunden oder gesiegt durch des Lammes Blut. Also das eine jetzt, der Sieg durch des Lammes Blut. Eine andere Übersetzung, zum Beispiel Elberfelder, sagt wegen des Blutes des Lammes. Weil es ist teilweise in der Kirchengeschichte so eine buntfarbige Bluttheologie entwickelt worden, wo man gesagt hat, ja, man muss das Blut herabrufen und dann wirkt es wie so ein magisches Ding. Also wie im Exorzismus, wenn man so irgendein Kreuz hochhebt oder das Blut beschwört oder irgendwas. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern wegen. Aufgrund dessen, dass Jesus sein Blut vergossen hat, deshalb ist Sieg möglich. Das ist hier gesagt. Es wird die wirksame Ursache im Griechischen bezeichnet, des Sieges bezeichnet und nicht irgendwas Mysteriöses. Weil Jesus sich geopfert hat, sein Blut für uns vergossen hat, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Das Lamm besiegt den Drachen. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein Lamm ist ja sowas Unschuldiges und machtlos. Das Lamm besiegt den Drachen. Drachen ist ja was ganz anderes, das ist Furcht einflößend und so weiter. Aber das Lamm besiegt den Drachen, weil das Lamm, da ist das Bild, das Lamm wurde geschlachtet, es hat sein Blut hingegeben. Und dieses Blut ist stärker als alle Macht des Drachen. Übrigens, Jesus ist das Lamm bei seinem ersten Kommen, bei seinem zweiten Kommen ist er der Löwe. Also Lamm und Löwe, dieses Bild wird gleichzeitig verwendet, auch in der Offenbarung. Das nur so nebenbei. Also, das ist die Grundlage unseres Sieges, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, weil Jesus uns von der Sünde freigesprochen hat, verlor der Satan sein Mandat als Ankläger. Er spielt sich auf wie so ein Staatsanwalt, der nur anklagen will, aber am Kreuz hat er seine Berechtigung verloren, er hat seinen Job verloren, er hat sein Mandat verloren, er darf uns nicht mehr, er kann uns nicht mehr anklagen, weil Jesus uns freigesprochen hat. Wenn die Schuld bezahlt ist, gibt es keinen Grund mehr zur Anklage. Der Freispruch ist rechtskräftig, eine Revision ist nicht möglich. Die Erlösung durch das Blut Jesu Christi ist eine Tatsache, die für alle Zeiten gilt. Amen.
Amen.
Nun kommt bei manchen sicher das große Ja, aber die Erfahrung zeigt doch, dass Satan doch an seinem Job hängt und weitermacht so als Ankläger. Er hat, das müssen wir festhalten, er hat kein Recht mehr, uns vor Gott zu verklagen und deshalb probiert er es direkt bei uns. Er geht direkt zu uns, weil er weiß, der beste Brückenkopf für den Teufel ist unser alter Mensch und dem kann man alles Mögliche wieder weismachen. Und deshalb wendet er sich direkt an uns und probiert es. Und das setzt er auf eine dreifache Taktik. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen ausführlich darzustellen. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Taktik 1, Satan versucht uns von Christus zu trennen, und zwar auf eine zweifache Weise. Er versucht es beim einen oder einmal so, dass er uns überzeugen will, wieder selbst das zu tun, was Jesus für uns vollbracht hat. Das heißt, in eigener Kraft nach Gottes Willen leben zu wollen. Also diesen Freispruch nur so als Startausrüstung für den Lauf anzusehen. Der Rest muss ich dann eben selber machen. Jesus hat mir einen Start gegeben und jetzt muss ich mich anstrengen, um ans Ziel zu kommen. Das kann sich ganz fromm anhören. Und wenn wir darauf eingehen, dann bieten wir dem Feind wieder erneut die Möglichkeit zur Anklage. Warum? Weil wir es doch nicht schaffen. Wir schaffen es nicht, ans Ziel zu kommen. Wir schaffen es nicht durch unserem eigenes Bemühen, eigene Kraft, nach dem Willen Gottes zu leben. Das funktioniert nicht. Und das wird dann schwierig. Aber unser Sieg ist allein in Christus, nicht in unserem eigenen Bemühen. Also die erste Variante ist die Gesetzlichkeit, der Rückfall in das eigene. Die zweite Variante ist, er will uns überreden, so als Kumpel, als guter Freund spielt er sich da auf, die Sache mit der Sünde nicht so ernst zu nehmen. Na, ist ja alles nicht so wild, einmal ist kein Mal, du bist doch ein freier Mensch und du kennst doch deine Grenzen, ich weiß genau, wo meine Grenze ist. Und sobald wir darauf eingehen und in den Leichtsinn fallen, wenn man so nennen will, dann verwandelt er sich sofort zum Ankläger. Denn zuerst verführt er uns zum Leichtsinn und danach treibt er dich in die Verzweiflung. Dann hat er einen Grund zur Anklage, wenn wir versagen und dann sagt, da will er uns einreden, ja jetzt gibt es keine Vergebung mehr für dich, vor allem wenn du immer wieder die gleiche Sünde tust, immer wieder den gleichen Kreislauf, irgendwann ist Schluss, Gott will dich nicht mehr und so weiter. Also die zweite Variante, die Gesetzlosigkeit. Und das ist nicht vom Geist Gottes gewirkt, sondern das ist Wirken Satans. Und da können wir uns auch dagegen wehren. Wie wehren wir uns dagegen? Es gibt nur einen Weg, da rauszukommen, auch wenn wir da immer wieder hineintappen in diese Falle. Die Rettung ist in beiden Fällen die gleiche. Zurück zu Jesus. Fliehe zu Jesus. Und wenn du schon 1000-mal oder 100.000-mal immer wieder die gleiche Sünde, irgendwo immer wieder ins gleiche Näpfchen getappt bist, es gibt nur eine Rettung Fliehe zu Jesus. Und der vergibt dir, auch das hunderttausendste Mal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Sünde, von jeder Gesetzlosigkeit. Also das ist die einzige Möglichkeit. Und da hat dann der Satan wieder keine Chance mehr. Dann ist es wieder vorbei. Aber er versucht es halt. Die zweite Taktik ist, Satan versucht uns zur Selbstanklage zu überreden. Er will unsere Gedanken, da wird sein Wirken als Diabolos, als Durcheinanderwerfer deutlich. Er will unsere Gedankenwelt und Gefühlswelt so durcheinanderwerfen, indem wir nicht auf Christus schauen, sondern auf uns selbst. Und dann sagen, ach, ich bin nichts, ich taug nichts, ich bin ein Versager, ich krieg nichts auf die Reihe, ich werde mit der Sünde nicht fertig, ich bin einfach schlechter als andere und so weiter. Also, dass man sich ständig fertig macht. Satan will, dass wir ein Leben in ständiger Selbstanklage führen. Dass der erste Gedanke, wenn wir aufstehen, ist ein negativer. Ach, heute wieder ich. Oder uns selber anklagen. Mit früher aufstande solle und was weiß ich, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Die Selbstanklage ist ein wirksames Instrument, das er immer wieder einsetzt. Und auch da gilt eines, Jesus hat dich am Kreuz auch von dieser Selbstanklage befreit. Wenn er dich nicht anklagt, dann musst du dich selbst auch nicht anklagen. Und dazu gibt es eine wunderschöne Szene im Propheten Zacharia, den wollen wir irgendwann dann auch noch lesen, in der Bibel lesen. Zacharia 3, 1 bis 5, ich lese es einfach mal vor, halt in der Bibel selber, also mal gucken. Zacharia, ziemlich weit hinter im Alten Testament, Ezekiel, Daniel, Haggai, Zacharia und wie heißt das letzte Buch im Alten Testament? Malachi, genau. Im Handy suchst du mühsam, wenn du es im Kopf hast, dann ist das ein Vorteil. Ja, also Zacharia 3, Vers 1 bis 5. Da hat Zacharia hat ja verschiedene Visionen, sogenannte Nachtgesichte, und in einem heißt es, und er ließ mich sehen, den Kapitel 3, er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feuerkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Wunderschöne Szene. Und das gilt seit Golgatha noch viel mehr. Du bist wie ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet wurde. So hat Jesus dich durch sein Blut gerettet. Er hat dir neue Kleider angezogen. Kleider der Gerechtigkeit, seine Kleider der Gerechtigkeit. Und dadurch ist keine Anklage mehr möglich. Dadurch hat der Teufel kein Recht mehr. Und wenn Jesus, dieses Bild des Kleides finde ich toll, wenn der Satan uns sieht, dann sieht er Jesus, weil wir bekleidet sind mit seiner Gerechtigkeit. Und die dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Oder Corrie ten Boom hat es mal ganz einfach erklärt, wenn der Teufel an deiner Tür klingelt, dann schickt Jesus an die Tür. Mach du gar nicht auf, das bringt nichts. Schick einfach Jesus an die Tür, da hat er keine Chance. Entscheidend ist dabei, ob unser Blick auf uns selbst oder auf Jesus gerichtet ist. In einem uralten Lied, kennt kein Mensch, weiß ich, da heißt es, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh, wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Schön ausgedrückt. So ist es. Wenn ich nur mich selber betrachte, ach je, dann kann Angst und Bange werden. Aber wenn Jesus auf meiner Rechnung steht, dann sieht es anders aus. Und ich empfehle dir mal, wenn du in der Bibel liest, streich mal alle Stellen an, die davon reden, wie der dreieinige Gott über dich denkt. Und dann vergleiche das damit, wie du selber über dich denkst. Ich denke, da ist manchmal ein großer Unterschied. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und ja, dann hat der Satan keine Chance. Dritte Taktik noch ganz kurz. Satan sucht Christen, die seinen Job übernehmen. Und zwar reißt er sie dazu, versucht er bei jedem, dass wir uns gegenseitig anklagen, dass wir einander fertig machen, einander zerstören. Es gibt eine interessante, das ist schon heftig, das habe ich jetzt erstmal so wieder entdeckt, in 1. Timotheus 3, Vers 11, da ermahnt Paulus bestimmte Leute aus der Gemeinde, sie sollen für sich fernhalten, sie sollen sich nicht als Verleumder betätigen. Und was steht hier, welches Wort? Verleumder, Diabolos. Hier ist das der Name des Teufels in diesem Wort enthalten. Also kann man sagen, alles verleumderische, heimliche Nachreden und Anschwärzen unterstützen die teuflische Strategie. Wir machen uns zum Gehilfen des Teufels, wenn wir einander verklagen. Das ist ganz einfach. Und die Verlauf der Kirchengeschichte ist ein unrühmliches Beispiel dafür. Wir haben kein Mandat, Gläubige anzuklagen, wovon Jesus sie befreit hat. Und das ist ganz wichtig. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir leichtsinnig mit Sünde umgehen und in einer Gemeinde, dass jeder machen kann, was er will. Es geht nicht darum, es geht darum, in welcher Weise wir miteinander umgehen und mit welcher Motivation. Geht es mir darum, den Nächsten zu gewinnen und aufzubauen oder Fehler zu finden, um ihn anzuklagen und fertig machen zu können? Wer kennt noch die Jahreslosung von diesem Jahr? Alles bei euch geschehe in Liebe. Ja. Also nicht, da hat die Verleumdung keinen Platz. Die Liebe ist das Grundmotivation und die Liebe will das Beste des Nächsten und ihn nicht fertig machen. Ja, dann mache ich jetzt einfach schneller ein bisschen, aber ja, ich gucke mal. Das Zweite ist nämlich, sie haben ihn überwunden oder besiegt durch das Wort des Zeugnisses. Was ist damit gemeint? Sie haben gesiegt durch das Wort oder wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Hier steht der gleiche grammatische Fall. Damit ist die Siegesbotschaft des Evangeliums von Jesus gemeint. Römer 1,16, das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Das heißt, die Botschaft von Jesus führt auf die Siegesspur. Und diese Botschaft dürfen wir weitergeben. Nichts fürchtet der Satan mehr als die Botschaft von Jesus, die Botschaft vom Kreuz Jesu Christi, von dieser Proklamation, was Jesus getan hat. Und auch hier kommt aber nicht der Sieg durch die, die das Wort bezeugen, sondern von dem, den sie bezeugen, also von Jesus. Denn nur in seinem Namen ist das Heil. Apostelgeschichte 4,12, in keinem anderen ist das Heil, ist kein anderer Name, also auch nicht unser eigener Name, unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Was ist die Aufgabe einer Gemeinde oder als Gemeinde? Die Botschaft des Evangeliums von der Auferstehung Jesu zu verkündigen und zu leben. Wir befinden ja jetzt uns in der Passionszeit, kurz vor Ostern. Machen wir uns, das war mir jetzt auch wichtig, oder eigentlich im Nachhinein erst wichtig wurde, dass wir uns neu bewusst werden, was bedeutet eigentlich Ostern. Das ist alles so selbstverständlich, aber dieser fulminante Sieg Jesu und dessen Auswirkungen, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Und das zeigt uns hier vor allem Offenbarung 12. Ostern bedeutet der Sieg Jesu Christi über alle Feindesmächte. Und dieser Sieg ist uns geschenkt in und durch Jesus. Dann noch zum Schluss das Dritte, der Sieg durch die Hingabe des Lebens. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das betrifft nicht nur die Märtyrer und die Bereitschaft zum Martyrium. Es geht um eine Grundhaltung, Christus mehr zu lieben als das eigene Leben. Da haben wir das Lied ungefähr, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wie heißt es da, dass ich immer mehr mich in dich verliere oder so ähnlich. Also darum geht es, dass wir immer mehr mit Jesus verbunden werden. So wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist die Lebenseinstellung eines Siegers. Und ja, jetzt zum Schluss. Ich habe euch bei meiner letzten Predigt so ein altes Lied zitiert, das nur André und Sandra gekannt haben, kennen. Heute möchte ich noch einen draufsetzen. Wahrscheinlich kennen es auch nur die zwei. weil Jesu Name Band 3, Nummer 688. Ich habe zu Hause alle 5 Bände, Kai. Und das ist ein Lied, das geht mir jetzt seit der ganzen Vorbereitung dauert durch den Kopf rum und es drückt eigentlich ganz simplen, einfachen Worten aus, was ich mit dieser Predigt eigentlich sagen wollte. Ja. Das Lied heißt, ich bin erlöst. Englisch gibt eine englische Urversion, I've been redeemed. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich habe zu meiner Frau heute Morgen gesagt, wenn ihr jetzt singen könnt und eine Gitarre spielen könnt, würde das euch, aber naja. Sie hat dann gemeint, das kannst du nur im Himmel machen, da könnt ihr dann alle singen. Aber naja. Also bleibt jetzt halt einfach beim Vorlesen. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Jesus, mein Herr, starb mir zu gut, denn er wusch meine Sünden hinweg. Ich bin erlöst. Er ist mein Freund und mir ganz nah. Er ist mein Freund und mir ganz nah. Er ist mein Freund und mir ganz nah. Nichts trennt uns mehr. Halleluja, denn er wusch meine Sünden hinweg. Ich bin erlöst. Und er kommt bald zurück zur Welt, und er kommt bald zurück zur Welt, und er kommt bald zurück zur Welt, dass jeder seinen Lohn erhält, denn er wusch meine Sünden hinweg. Ich bin erlöst. Amen.